wenn man in Berlin arbeitet, in dieser Venture-Building-Welt, dann nimmt das einem ganz viel Romantik aus dem ganzen Gründertum. Weil irgendwie jeder denkt immer, wenn es um Gründen geht, denkt er so, boah, ich löse jetzt dieses Riesenproblem und werde die Welt verändern. Und das ist so ganz oft, was man sich so vorstellt. Aber die Realität ist oft anders. Ich würde das viel mehr operational jetzt angehen. Also wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt gründen innerhalb von einem Monat, dann...
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Marian Divkovic. Und ich muss sagen, er ist wieder einmal Gast, denn er war ja schon mal 2020 zu Gast in der 27. Podcast-Folge. Das Spannende, wir haben ja immer wieder einmal Austausch und wenn ich den Marian anrufe, dann heißt es wieder, was alles Tolles, Krasses, Geniales alles passiert ist, denn er ist ja auch mittlerweile bei der WHU, eine sehr bekannte Wirtschaftsuniversität in Deutschland. Und darüber hinaus ist er bei MVP Factory, da ist er Venture Architect. Und ich bin jetzt gespannt, was er jetzt alles zu erzählen hat, was es in den letzten 2 Jahren alles so gegeben hat, was passiert ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Marian Divkovic. Hallo Marian.
Hallo Robert, freut mich wieder hier zu sein. Ja, in den letzten 2 Jahren ist doch ziemlich viel passiert tatsächlich. Was habe ich so getrieben? Ich bin mittlerweile an die WHU Otto Beisheim School of Management gegangen, eine Top-Universität hier aus dem Dachraum und auch aus der EU, wirklich eine Top-Uni. Das ist wirklich so eine, ich würde schon fast sagen, Kaderschmiede für Unternehmer, Unternehmerinnen. Wenn man sich mal anschaut, die WHU hat mittlerweile 16 Unicorns, also Startups mit einer Bewertung von über 1 Milliarde herausgebracht. Das spricht schon für sich und darüber hinaus sonst auch sehr viele andere Startups. Also das ganze deutsche Startup-Ökosystem ist von der Uni schon sehr stark mitgeprägt worden. Genau, und dort habe ich einen Master in Entrepreneurship gemacht. Ist auf jeden Fall eine der besten Erfahrungen gewesen. Die Uni bereitet dich wahnsinns auf das ganze Thema Unternehmertum vor. Wir hatten sehr spannende Vorlesungen, hatten echt interessante Zuschauer, also interessante Lektoren auch dabei. Wir hatten zum Beispiel eine Vorlesung, die hieß Building and Scaling Successful Ventures und dabei hatten wir 12 Unicorn-Founders als Lektoren. Also muss man sich mal vorstellen. Da war der Professor selber, hat ein Unternehmen geführt, das auch ein Unicorn war und jetzt mittlerweile ein normales Unternehmen ist. Und dann hatten wir jede Woche eine andere Wahnsinns-Lecture. Da hatte man so Co-Founder von HelloFresh, Zalando, Tonibox, ne, Flink. Und das war halt super, super spannend, einfach von solchen Leuten einfach Inputs zu bekommen. Das inspiriert einen halt. Und es schafft halt einfach ein Mindset, welches einem auch zum Gründen bewegt. Und das sieht man auch in der Uni. Dadurch, dass es dieses Ökosystem gibt, sei es unter den Gründern, Gründerinnen, das heißt aber auch unter Investoren, InvestorInnen, kann man durch dieses Ökosystem einfach extrem schnell zu was kommen. Also man sieht, dort gibt es auch BachelorandInnen, die dann wirklich schon Millionen geraced haben. Ne? Also stellt man sich vor, 18-jährige Leute, 19-jährige Personen, die dann einfach schon mal vor Investoren pitchen, sich Millionen reinholen und dann einfach ihr Startup pushen. Das ist halt einfach eine Mindset-Frage. Ich glaube, das kann jeder. Ich glaube auch, das hat nichts mit den Leuten dort zu tun. Ich glaube, jemand, der in Innsbruck oder in Österreich studiert oder egal wo studiert, kann das auch. Aber das ist wirklich das Mindset, wo dann wirklich an der WHU die Leute ständig dazu befähigt werden, ständig dazu motiviert werden zu gründen. Und das war für mich super spannend, einfach in so einem Umfeld zu sein, die ganzen Leute dort kennenzulernen, mein Netzwerk zu erweitern, zu verbessern, sodass wenn ich dann selber sage, hey, da ist jetzt eine Idee, ich will gründen, dann habe ich alle, dann weiß ich, mit welchen Investoren ich reden kann. Weil wir hatten auch zum Beispiel schon einen Trip auch nach Berlin. Da sind wir wirklich zu jedem Investor in die Haustür rein und haben die kennengelernt, haben viel mitgenommen. Das ist halt ein wahnsinniger Wert für einen selber. Und genau, also dort natürlich viel gelernt, viel genetzwerkt. Genau, das war so ein bisschen die Zeit an der WHU. Und mittlerweile bin ich bei MVP Factory. Wir sind ein Digital Product and Venture Builder. Das heißt, wir helfen quasi einerseits Firmen, digitale Produkte schnell auf die Straße zu bringen. Unser Ziel sind 100 Tage, also wirklich mit Lightspeed quasi. Und wir bauen auch Ventures. Wir haben da auch ein Venture-Studio, arbeiten zum Beispiel mit DB Schenker zusammen und im Rahmen dessen bauen wir zum Beispiel 10 Ventures. Und das ist halt für mich super spannend, weil für mich stellt sich die Frage so, oder hat sich die Frage gestellt während der WHU, wie kannst du am schnellsten gründen? Also wie wirst du ein guter Gründer werden? Natürlich, du kannst einfach gründen und let's go und mit dem Kopf durch die Wand, das ist immer möglich. Und ich habe auch genug Leute gesehen, bei denen das funktioniert hat. Aber das ist für mich so ein bisschen wie mit einem Lamborghini durch die Wüste fahren. Wird halt ziemlich kaputt, kommt vielleicht doch ans Ziel, vielleicht auch nicht. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich will irgendwo hin, wo ich möglichst gut lernen kann, wie man wirklich effizient und gut und schnell gründen kann. Und das ist halt hier wirklich gegeben, weil es halt ich wirklich in diesem Venture Builder Arm arbeite und da mache ich genau das, was so ein Gründer am Anfang macht, also dieses Zero to One, also wirklich Ideen suchen, Ideen validieren, Prototypen bauen, schauen, hey, funktioniert die Idee, ist der Markt groß genug, also das Klassische, was man eigentlich lernt, wenn man mit einer Idee zu so einem Inkubator kommt und sich überlegt, hey, könnte das was sein? Und du bekommst da halt ein sehr gutes Gefühl dafür, weil wenn du das natürlich 10-mal machst und dann am Ende immer dafür sorgst, dass, und oder in manchen Fällen, es passiert ja auch nicht immer, halt dafür sorgst, dass so eine Idee dann auch Investment kriegt und dann wirklich Founder draufgesetzt werden, dann kriegst du ein sehr gutes Gefühl dafür, wie du Unternehmen bauen musst, damit sie dann auch Investorenfunding bekommen und wie sie erfolgreich gemacht werden können. Und deswegen bin ich gerade auch hier und das ist für mich halt einfach wieder so eine weitere Zwischenstation, um einfach zu lernen, wie ich ein guter Gründer werden kann, um dann selber in 1 bis 2 Jahren was zu gründen und ja, durchzustarten.
Ja, eigentlich bist du ja schon Gründer, oder? Also es hat ja damals, wo wir 2020 gesprochen haben, da hat es ja 2 Projekte gegeben, unter anderem eins, wo du irgendwelchen Mexikanern erklären hast müssen, wie eine Rechnung auszusehen hat, damit man es von der Steuer absetzen kann. Das war ja damals so dein Zitat. Was genau. Ich mir gerade stelle, jetzt mit dem Wissen von heute, was genau. Würdest du anders machen? Hätten das, die das jemals, damals, also auch mit dem Wissen von heute, hätte das Potenzial gehabt? Ein extremes
Topic natürlich mit Quintana, da haben wir ja handgemachte Lederjacken aus Mexiko verkauft. Boah, das ist total in die Hose gegangen. wir haben da echt damals unser Bestes gegeben, aber haben es total verkackt am Ende. Es war aber super spannend, ne? Weil wir haben halt extrem viel gelernt. Also ich würde jetzt viele Dinge anders machen. Ich würde zum Beispiel niemals irgendwie eine Idee anfangen, wo ich wirklich nichts von weiß. Also zum Beispiel in dem Fall, ich hatte keinen Plan über E-Commerce und Fashion, habe es trotzdem gemacht. Da ist natürlich super schwierig, wenn du dann in einem Feld arbeitest, wo du echt nicht so viel Erfahrung hast und E-Commerce ist ein schwieriger Bereich mittlerweile. Also da musst du schon gut sein, da musst du Performance-Marketing richtig machen. Also würde ich sicherlich nicht nochmal irgendwo arbeiten, wo ich keinen Plan davon habe. Ne? Andererseits, war das Team, ne, wir waren alle motiviert und jeder wollte machen, aber ich wäre auch viel vorsichtiger mit der Teamwahl. Ich würde jetzt eher darauf schauen, dass ich Leute suche, die komplementär sind zu meinen Skills. Ne, wir waren halt fast nur BWLer, also irgendwie 3 BWLer und eine Designerin. Dann sind halt 3 BWLer, die irgendwie BWL-Sachen machen. Und das war halt schwierig. Ne? Und wir haben auch nur remote gearbeitet. Das war auch nicht optimal. Und dann war es für jeden nur so das Side-Hustle, also jeder hat nebenbei noch gearbeitet, studiert und ich habe auch gelernt, du brauchst Full Commitment, also wenn da nicht alle sagen, hey hier, wir machen das jetzt Fulltime und sonst nichts, dann wird es auch nichts, nur so ein bisschen nebenbei, so funktioniert Unternehmertum nicht, also dafür braucht es einfach zu viel Zeit, also ich glaube, man kann vielleicht am Anfang so ein bisschen diese Ideensuche, ein bisschen Ideen validieren, das kann man so ein bisschen nebenbei machen, aber da kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo es dann heißt, bist du drin oder nicht? Ne? Und da muss man sich entscheiden, geht man jetzt dieses extra Risiko ein oder halt eben nicht? Ne? Und das ist so die Frage, die man sich, glaube ich, echt stellen muss. Deswegen hat Quintana damals nicht so gut funktioniert, Wir konnten am Ende immerhin irgendwie 10 von 30 Jacken verkaufen, so über eine Boutique. Wir haben sehr viel gepivotet und irgendwann hat das Team halt keine Lust mehr gehabt. So war es halt, hat man halt wenigstens was gelernt und mitgenommen. Genau, und dann war noch TEDx Innsbruck, ne? Das war ein voller Erfolg. das war echt cool, das hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich so ein Team aufbauen, das Event zu organisieren, das war wirklich eine sehr tolle Erfahrung. Und wir mussten das ja leider auch immer wieder verschieben wegen Corona. Das war halt echt eine doofe Zeit, aber ja, konnte man halt wirklich nichts machen. Aber wir haben das gut über die Bühne gebracht und mittlerweile haben wir auch jetzt nach längerer Zeit endlich jemanden gefunden, der das übernehmen will und das dann weitermachen will. Das ist ja natürlich immer das Schwierige bei sowas, dass man dann jemanden findet, der es dann weitermacht und wieder für ein paar Jahre weiter vorantreibt. Genau, aber da haben wir jetzt endlich jemanden und dann wird es bald wieder ein TEDx Innsbruck geben und da freue ich mich auch schon drauf. Da werde ich sicher auch vorbeischauen. Ist, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. War einfach schön, ne? Auf der einen Seite, ne, du baust dieses Team auf, du enablest die Leute, schaust, dass irgendwie das ganze Funding reinkommt, coole Speaker dabei sind. Und es waren auch echt viele spannende Speaker dabei. Ne? Genau, es war auch eine tolle Zeit.
Und war ja auch bei mir schon im Podcast.
Genau, ein Speaker von dir hatten wir auch, genau, der Chris. Toller Typ, ja.
Ja, und die Isabel Fries, oder? Also die war ja auch bei, oder Isabella Fries?
Isabella Fries, genau. Ja, genau.
Isabella,
genau.
Ja, genau.
Genau, jetzt habe ich es falsch verstanden. Genau, Isabella, ja. Genau. Die Isi, die war auch dabei, genau. Ja, ja, die ist auch super. Also wirklich Powerfrau.
Was mich interessieren würde, ist, mit was für einem Mindset bist du in die WHU reingegangen und mit was für einem Mindset eigentlich wieder raus? Also welche Glaubenssätze haben sich verändert?
Welche Glaubenssätze haben sich verändert? Oder welche sind gleich geblieben? Ne? Also es ist so, also zumindestens, was ich auf jeden Fall für mich gesehen habe, man muss, also was hat sich verändert? Ich glaube, wenn man was erreichen will, dann muss man Vollgas geben. Ne? Also wenn du wirklich sagst, ne, du willst was erreichen, wie so ein erfolgreiches Startup gründen, dann musst du einfach Vollgas arbeiten. Da musst du wirklich alles dran setzen, um das Ziel dann zu erreichen. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du es nicht hinkriegen. Ne? Also ich habe in der WHU extrem viel hart arbeitende Leute getroffen, die in jungen Jahren sich einfach hinhocken, Sacrifices machen und Opfer bringen und sagen, hey, nein, ich gehe jetzt nicht aus, ich gehe jetzt nicht in eine Bar, ich triff jetzt mal nicht meine Freunde, sondern ich hock mich hin und zieh da einfach durch. Ich habe das selten irgendwo gesehen wie dort und ne, also einfach diese Passion, ne, man hat ein Ziel und man tut alles dran setzen, um das Ziel zu erreichen. Also das ist sicherlich ganz spannend, ne, so dieses Mindset, ne, so du musst einfach, um was erreichen, musst du auch die Leistung bringen. Es kommt nicht von irgendwoher, ne, so also Leistung ist wichtig, ne, also ich weiß nicht, wie heutzutage ist immer so, man glaubt, hey, so Larifari kommt man an sein Ziel, aber das ist nicht so, ne, also so ein Jeff Bezos, der hat schon, also ich weiß nicht, ob das beste Beispiel ist, aber erfolgreiche Leute sind nicht ohne Grund erfolgreich. Die haben schon ziemlich hart dran gearbeitet. Und man sieht ja oft immer nur die Lorbeeren, aber sieht nie, was alles dazu geführt hat. Was sich auf jeden Fall nicht verändert hat, ist immer noch meine Einstellung zu Investoren. Ich muss persönlich sagen, das ganze VC-Venture-Capital-Game, was sich da natürlich auch sehr bestätigt hat, das ist ein sehr barmungsloses, würde ich mal sagen. Also man muss, also ich halte immer noch nicht von diesen extrem skalierenden Blitzscaling-Startups. Ich finde das immer noch sehr kritisch. Es ist als Founder ein extrem schwieriges Game. Es ist wirklich, du wirst extrem zu extrem hohen Risiken gezwungen. Ne? Also weil man muss sich ja immer überlegen, wie funktioniert ein VC, ne? So ein VC-Fund, ne? Der holt sich Geld von irgendwelchen Limited Partners und dann verspricht er, das Geld zu verdoppeln, verdreifachen. Und um das Geld zu verdoppeln, verdreifachen, und wir reden ja von Millionen, ne, da 100 Millionen vielleicht sogar, da müssen die Unternehmen, in die der Investor investiert, die müssen extrem erfolgreich sein. Also du brauchst dann so 4, 5, 6x Companies, ne? Also die müssen richtig, richtig Gas geben. Und um so eine Firma zu finden, natürlich, du brauchst halt einfach mal so einen großen Markt, deswegen suchen die immer nach Firmen mit riesigem Markt. Und du musst aber auch auf der anderen Seite ein Top-Team haben, okay, gut, ne, das kann man ja, das ist fair, aber du musst auch extreme Risiken eingehen. Und die meisten Leute, das ist so fast so ein bisschen wie Lotto, ne? Also du musst zur richtigen Zeit, am richtigen Ort auch sein und du musst extrem, extrem viel leisten und die Wahrscheinlichkeit, also wie viele Mark Zuckerbergs gibt es denn da draußen oder wie viele Jeff Bezoses gibt es da draußen? Nicht so viele. Also es kann man so ziemlich gut abzählen, wie viele extrem erfolgreiche Founder es gibt, die wirklich so spannend sind für VC-Companies. Und das zeigt mir halt, okay, willst du dieses extreme Risiko eingehen, dafür, dass die Chance, dass du dann am Ende was hinkriegst, so gering ist? Und da bin ich halt eher, und das ist ja jetzt auch gerade das aktuelle Marktumfeld, eher ein Fan von, hey, du schaust, dass du ein Startup bootstrappst, ne? Wenn du wirklich merkst, das ganze Ding funktioniert, ne? Und es läuft, dann mal einen Investor reinholen, weil du dann merkst, so, hey, die ganze Maschine läuft schon ziemlich gut, jetzt brauchst du Geld für das, das und das, damit sie noch ein bisschen schneller läuft. Aber generell würde ich immer schauen, und ich bin immer noch ein Fan davon, VCs eher raushalten, bootstrappen, ohne externe Investoren, was möglichst hochzuziehen. Das geht natürlich nicht immer. Ich bin ja wirklich einer, der ein Fan von Business Software ist, ne? Also, das ist ein sehr dankbares Geschäftsmodell am Ende in vielerlei Hinsicht. Und da kann man gut bootstrappen, ne? So, und das ist ja auch gerade ein schwieriger Markt, gerade wie ich gerade erwähnt habe. Um Investoren suchen extrem sichere Sachen, gehen ungern Risiken ein. Wir haben bei der Vorbereitung kurz über das Thema Risiko geredet. Die suchen halt alle so nach dem Geschäftsmodell, wo man einen digitalen Layer hinplatziert und auf einmal kann man ganz viel Geld machen, ohne physisch irgendwelche Assets, irgendwelche Anlagen hinzustellen, ne? Danach sucht gerade jeder Investor, wie kann man möglichst hohe Umsätze reinfahren, wenig Risiko. Es ist ein schwieriges Marktumfeld, glaube ich, für viele gerade, vor allem für First-Time-Founder. Und deswegen, glaube ich, ist es auch umso wichtiger, dass man als Founder es hinkriegt, möglichst Bootstrap zu sein von Anfang an, weil dann wird es leichter zu raisen. Also definitiv, um auf die Frage zurückzukommen, Mindset-mäßig Investoren möglichst vermeiden, solange es geht. Und auf der anderen Seite, Leistung ist extrem wichtig.
Du bist ja auch Company Builder. Wie würdest du jetzt die Konstellation sehen, dass du quasi einem Unternehmen hilfst und dann als Investor reingehst? Weil diese Konstellation gibt es ja auch ab und zu. Und dass dann wirklich ein Investor eine Rolle einnimmt in einem Unternehmen. Wie stehst du zu solchen Konstellationen?
Also, ja, gut, ist die Frage. Also, wenn du jetzt sagst, einerseits der Investor hilft, die Company mit aufzubauen und dann investiert er zusätzlich, ne? Davon gehst du aus, oder?
Genau. Und dann geht er in das Unternehmen rein und nimmt sogar eine Rolle ein im Unternehmen. Also zuerst quasi externe Rolle, also geht rein als Investor.
Ich persönlich glaube, da spricht jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich glaube, es ist sogar schön, wenn sich mal der Investor die Hände schmutzig macht und mit anpackt und mithilft. Ist ja immer die Frage, ne, hat die Person die Expertise, kann die Person wirklich wertstiftend sein? Ich meine, meistens passiert das ja gar nicht, also bei uns ja auch nicht, dass der Investor dann auch reingeht und extrem viel mitarbeitet. Ich glaube, es ist wichtig, dass Investoren möglichst viel Expertise teilen und im Day-to-Day-Business vielleicht also eher so strategisch helfen und die Founder in so eine Richtung führen und so Mehrwert schaffen. Ich glaube, das ist extrem wichtig und ich glaube, das unterscheidet die guten Investoren von den schlechten Investoren, weil wenn du einen guten Investor hast, dann wird er sich mit dir hinhocken, wird dir Tipps geben, wird dir Mehrwert bieten, wird dir nicht nur Geld bieten, ne? Also ein Investor, der dir nur Geld bietet, ist eigentlich ein schlechter Investor, weil solche gibt es echt viele und also immer unter der Annahme, du bist ein gutes Startup, ne? Gute Startups kriegen immer Geld, ne? Aber da ist die Frage, was kriegst du sonst noch? Und im Best Case kriegst du dann von deinem Investor auch noch irgendwie jemanden, ist dein Investment Manager vielleicht jemand, der hat schon in 20 solche Companies investiert. kann sich mit dir hinhocken, kann dir Tipps geben, kann dir sagen, hey, du musst auf das, das und das aufpassen, in die Falle darfst du nicht treten. Genau, das ist so eine Mitarbeit, die es eher gibt, ne? Aber es ist eher ungewöhnlich zu sagen, hey, Investor ist jetzt fulltime dabei. Es kann manchmal passieren, dass man irgendwie so ein Analyst oder eher so eine Junior-Rolle mal reingeschickt wird und mithilft, irgendwelche Probleme zu lösen, aber das ist eher selten. Und wenn es passiert, also wirklich, also desto mehr dir der Investor da unterstützen kann, desto besser. Aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass der Founder die volle Kontrolle über sein Unternehmen hat. Also ich glaube, es ist nicht gut, wenn der Investor dem Founder dann sagt, das musst du machen, so musst du machen. Am Ende ist es ja deine Firma und du solltest am allerbesten wissen, in was für eine Richtung es geht, ohne dass dir irgendjemand zu viel reinredet.
Du hast vorhin bei der WHU, also beim Thema WHU, über Vorlesungen gesprochen. Wer war so der beste Lektor, den was du erfahren durftest und warum? Also es gab ja, also wie du gesagt hast, Unicorn-Founder, also da waren schon Hochkaräter dabei. Ich glaube, Gorillas war ja auch dabei, oder? Hast du gesagt?
Gorillas, da hatten wir mal den Founder bei einer der war dabei, der Kahn, der war dabei bei einer, die haben so ganz viele Events auch organisiert im Rahmen der Uni, genau, und da war der mal dort als Speaker und dann konnte man mit ihm reden. Aber eine Vorlesung hatten wir mit Christoph Cordes von Flink, toller Typ, super spannend, da hat uns super viel erklärt über Supply Chain Management und wie man Supplier findet. Aber meine zwei Lieblingslektoren so far. Einmal war es der Uwe Jensen. Uwe Jensen ist eine Sales-Legende. Also der Mann, das ist Wahnsinn. Er schafft es einfach, das war eine Sales-Vorlesung, ne? Und er schafft es ganz gut, eine Vorlesung zu schaffen, die so ein Mix ist aus Information und Entertainment, ne? So ein bisschen hingehockt. Edutainment, ne? Und ich fand es spannend, weil du hast so viel über Sales gelernt, wie du das angehst in allen möglichen Phasen, worauf man achten muss, Objection Handling, wie geht man mit Corporates um, wie geht man so ein Gespräch ein, ne? Genau, das fand ich super, super spannend, weil er hat das so gut rübergebracht und wir haben ständig so Harvard-Cases auch verwendet und das war toll. Und ansonsten wahrscheinlich sicherlich auch, so ein Marco Vitor, also der Lecturer von dieser Building and Scaling-Vorlesung, auch ein Top-Typ, ne? Also von dem haben wir auch so viel gelernt in dieser Building and Scaling-Vorlesung. Das war unglaublich. Also, und das liegt halt einfach an diesem Vorlesungsstyle von wegen hier, man lädt ständig Gäste ein, die dir so viel mitgeben können aus der Praxis und so hochkarätig sind. Das waren halt einfach Wahnsinnssachen, ne? Also in dieser Building and Scaling Vorlesung, wie wir davor geredet haben, also ist verrückt. Genau.
Du hast vorhin Ziele angesprochen. Wie stehst du eigentlich zu Zielen? Also ich kann dir dann gerne auch noch meine Definition sagen. Ist ein bisschen sehr anders höchstwahrscheinlich.
Genau, also eine Definition für Ziele, also Ich finde, Ziele sind extrem wichtig im Leben. Die Frage ist immer, wie weit setzt man die Ziele? Mein aktuelles Ziel ist, mein Hauptziel im Leben ist wirklich so das Thema Gründen, ne? Und ich frage mich, okay, wie komme ich da hin? Ne? Ich denke mir, in 2 Jahren so, in den nächsten 1 bis 2 Jahren will ich gründen und denke mir, okay, was muss ich machen, um da hinzukommen? Ne? So, weiter wie das setze ich mir persönlich keine Ziele. Ich weiß, dass andere Leute da viel extremer sind und viel genauer sind und das ist auch gut so. Also ich glaube, man muss immer so ein bisschen schauen, was einem hilft, um das zu erreichen, was man im Leben will. Ne? Also Ziele, und ich glaube, Ziele zu haben ist ein gutes Tool, überhaupt zu wissen, was du vom Leben willst und dann nicht dir in 30 Jahren denkst, hätte Fahrradkette, so, sondern dir früh darüber Gedanken machst und dir dann über Gedanken machst, hey, wohin komme ich? Weil ich wusste immer schon, ich will gründen und ich wusste, ich will an der WHU studieren. Um das zu erreichen, habe ich im Consulting gearbeitet, habe Geld verdient, habe mir das selber bezahlt, um da hinzukommen. Jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin, arbeite hier in diesem Venture-Studio, probiere extrem viel zu lernen, geht wirklich durch alle Phasen durch. um Learnings zu ziehen, um dann am Ende wieder meinem Ziel näher zu kommen, um zu gründen. Deswegen, ich glaube, dass Ziele einem extrem helfen können, das zu erreichen, was man im Leben erreichen will. Was denkst du drüber?
Ja, habe ich, also genau dasselbe hätte ich auch gesagt, früher zumindest, aber mittlerweile, also das Problem an Zielen ist ja, dass quasi der, was die Ziele nicht erreicht und der, was die Ziele erreicht, die haben dieselben Ziele. Also wo ist die Difference, oder? Also, und wenn man, also es gibt ja so Ich-Bin-Meditation, so geführte. Und wenn man das einmal analysiert, dann geht es ja quasi mehr um die Verkörperung von etwas, oder? Also du könntest ja jetzt einfach so die Definition, was du hast, so ich möchte einmal gründen, kannst du jetzt schon verkörpern. Wie denkt ein Gründer? Der sieht überall Opportunitätsmöglichkeiten. Der schaut, okay, wo tun sich neue Märkte auf? Wie schaut der Markt der Zukunft aus? Und so weiter, oder? Also im Endeffekt könntest du, also wenn du in die Verkörperung gehst, dann kann das ja fast gar nicht scheitern, weil wenn du sagst, ich bin ein super Sportler, dann impliziert das zugleich, du ernährst dich gesund, du gehst regelmäßig zum Sport, du achtest auf deinen Schlaf, auf die Recovery und so weiter. So, und dann braucht man gar nicht die Ziele, ich will so und so viel Bank drücken und so viel bei der Squat-Maschine haben und so viel bei der Benchpress oder keine Ahnung. Dann, weil man ja quasi schon das einfach verkörpert, ich bin ein Kraftsportler oder ich bin ein Calisthenics-Typ oder sowas, oder? Mhm. Und was ich mir noch so, oder die Definition, was ich relativ gut finde, ist ja so quasi Ziele. Man meint ja immer, man kommt dann irgendwann an. Aber es gibt nie dieses eine Wasser, wo du sagst, ich möchte nie mehr wieder trinken. Es gibt nie dieses eine Festmahl, diese Mahlzeit, wo du sagst, ich will nie mehr wieder essen, oder? Also es gibt ja nie den Schlaf, wo du sagst, der Schlaf war so gut, ich will nie mehr wieder schlafen. Also dasselbe ist es ja beim Erfolg, oder? Also es wird nie den Erfolg geben, dass du sagst, jetzt, das war's. Und wenn man quasi immer so in dieser Verkörperung, also ich nenne es jetzt einfach Verkörperung, vielleicht gibt es da bessere Definition, wenn man da ganze Zeit drinnen ist, dann hört man ja nie auf, oder? Also ich gehe ja auch, also ich verkörper ja mehr so den Sportler sozusagen, gehe halt einfach jeden Tag ins Fitnessstudio, was mir einfach gefällt, und stelle das gar nicht so in Frage, oder? Also ich stehe ja jeden Tag um 3.50 Uhr auf, weil das halt einfach so meine Definition ist von meinem Selbst. Und dann klappt das. Und dann frage ich nicht einmal an einen Morgen, macht es überhaupt Sinn, dass ich jetzt um 3.50 Uhr aufstehe? Weil es halt einfach so drinnen ist.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sichtweise, weil dadurch das Problem an Zielen ist ja, wie du gesagt hast, was, wenn man sie nicht erreicht? Das demotiviert einen. Ne? So, aber wenn man sich, so wie du sagst, ständig so, und da sind wir wieder beim Mindset is everything, ne? So wie es bei deiner Wand hinten steht, wenn du dich sofort in dieses Mindset natürlich setzt, dann bist du schon da. Ne? So, also du musst nicht erst irgendwie dir denken, hey, ich komme da irgendwann hin, sondern du denkst schon so und wie du gerade das Beispiel mit dem Sportler angesprochen hast, ne, du bist halt einfach Sportler, ne, so.
Und das passiert dann halt einfach, oder? Also
Genau, und es passiert einfach.
Ja, klar. Also ich weiß nicht, wie du das auch siehst mit Plänen, also jetzt gerade so mit deiner Expertise als Company Builder, weil ja, es gibt ja, also natürlich, man kann jetzt irgendwie sagen, okay, das ist der Plan, aber wir planen ja immer nur nach den Referenzerfahrungen und Erlebnissen und dem Gelernten und dem Wissen, was wir haben. Es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten. Und das ist ja auch das Problem, weil dann, wenn man den Plan nicht loslassen kann, dann beschränkt man ja quasi seine eigene Intelligenz, wo man gar nicht die Möglichkeiten wahrnimmt, weil es gibt ja immer mehrere Wege, oder? Und dann ist, glaube ich, so das Problem, wenn man einen Plan hat. Also Gronda ist ja ein gutes Beispiel, oder? Mhm. Also Gronda, du bist ja auch irgendwie mit Gronda vernetzt und wenn man schaut, so das Geschäftsmodell hat sich komplett geändert und wenn sie gesagt hätten, okay, das ist aber unser Plan, unser 5-Jahres-Plan, dann würden die jetzt immer noch Fachkräfte für Hotels suchen und Employer Branding für Hotels irgendwie betreiben auf ihrer Plattform, sind aber jetzt viel besser aufgestellt, weil sie sich nicht an den Plan gehalten haben, oder?
Genau, ja, super. Also ich teile total deine Meinung, bin total bei dir. Ich glaube, man muss immer spontan und offen sein, ne? Und offen sein für Neues und extrem agil sein, ne? Weil das ist halt, da muss man halt dann schnell sein, ne? Wenn man merkt, das, was ich gerade mache, macht ja gar keinen Sinn, ne? Weil es, keine Ahnung, ich zum Beispiel jetzt bei mir gerade, ne, so, ich will gründen, ne, und wenn ich jetzt merke, okay, wow, aber jetzt warte eine Sekunde, ich habe ja jetzt hier eine gute Idee und warum sollte ich jetzt noch ein, zwei Jahre warten? Ich mache es jetzt einfach schon, ne, so, oder, ne, Gründer, ne, so, die merken, hey, das Geschäftsmodell ist doch viel, viel geiler, wenn wir einen Pivot hinlegen, und jetzt sind sie ja mittlerweile so ein bisschen LinkedIn für die Gastro, ne, so, mega, also zumindest das war mein letzter Stand.
Ja, aber, auch so mit der Masterclass mittlerweile, wo irgendwie
Köche, genau, Masterclasses, ja, genau, ja, ja, genau. Und das ist super, ne, also wenn man sieht, hey, da gibt es einen besseren Weg, dann go, 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 ne, also ich glaube, man darf nicht zu steif sein und zu steif an irgendwelchen Sachen hinterherlaufen, bin ich total bei dir, ja.
Wie würdest du heutzutage ein Unternehmen gründen?
Ja, das ist eine super Frage. Also, ich würde erstmals das Ganze, wenn man in Berlin arbeitet, in dieser Venture-Building-Welt, dann nimmt das einem ganz viel Romantik aus dem ganzen Gründertum. Weil irgendwie jeder denkt immer, wenn es um Gründen geht, denkt er so, boah, ich löse jetzt dieses Riesenproblem und werde die Welt verändern, und das ist so ganz oft, was man sich so vorstellt, aber die Realität ist oft anders. Ich würde das viel mehr operational jetzt angehen. Also wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt gründen innerhalb von einem Monat, dann, also wenn das wirklich so hier ist, muss jetzt schnell sein, dann würde ich das sehr strukturiert angehen. Ich würde mir erstmal anschauen, hey, was sind gerade die größten Trends da draußen am Markt? Was sind die großen Probleme am Markt? Was sind spannende Ideen? Ne? Was funktioniert schon, ne? In anderen Märkten vielleicht? Was gibt es hier noch nicht? Ne? Um so ein bisschen runterzubrechen, wohin könnte es gehen? Ne? So, also vor allem, wenn ich noch keine Idee hätte in der Sekunde, würde ich mir halt wirklich erstmal einerseits anschauen, hey, was sind die großen Challenges, Probleme? Kann man da irgendwas machen? Und auf der anderen Seite dieses, hey, gibt es das schon irgendwo anders? Könnte man da irgendwie einen Twist reinbauen? Könnte man das für einen anderen Markt machen? Wird das halt viel strukturierter angehen und wird halt jetzt nicht so, und wird halt, genau, wird mir dann anschauen, ist der Markt groß genug? Habe ich die Fähigkeiten dazu? Ich persönlich würde immer mich auf B2B und Software as a Service fokussieren. Das wäre mir zumindest wichtig. Genau, dann hätte ich halt eine Idee irgendwann, wüsste, hey, fokussiert sich auf B2B und Software as a Service, wird möglichst schnell validieren, wird ganz, ganz schnell ohne großes Produkt irgendwie ganz schnell probieren, das zu testen. Also in einem B2B SaaS Case schnell irgendwie so einen Prototypen hochziehen, der ganz simpel ist, möglichst einfach, am besten mit Smoke-Test und da einfach schauen, kann man irgendjemanden davon überzeugen, das Ding zu kaufen? Und wenn dir jemand wirklich gewillt ist, das Geld in die Hand zu drücken, ich rede jetzt nicht von Sign-Up-Forms. Ich habe das Gefühl, jeder registriert sich bei Sign-Up-Forms und dann hast du 500 Leute in der Liste, dann ist das Produkt raus und 3 Leute kaufen es. Ich rede dann wirklich von so, hier, ich schaffe es wirklich, das Ding zu verkaufen, und jemand wird mir wirklich jetzt Geld in die Hand drücken und sagt, hier ist das Geld, und in der Sekunde sagst du, okay, warte mal, das Produkt ist, ich muss erst noch bauen, ne, so, es kommt erst. Also wirklich mit diesem Backdrop, hey, ich will erst mal schaffen, dass sie wirklich jemanden zu verkaufen, ne, dann wäre es für mich validiert, und das am besten nicht nur eine Person, sondern 3 oder 4. Das wäre für mich wichtig, ne, und dann halt möglichst schnell das Produkt dann, also dann haben wir gesagt, hey, ich habe eine Idee gefunden mit einem strukturierten Prozess, ich habe es validiert mit Kunden. Und dann im dritten Schritt bauen. Wenn es ums Bauen geht, da würde ich halt schauen, dass ich schnell eine simple Version rausbringe, ne? Die wirklich das Minimum erfüllt und das wirklich nur das Customer-Problem erfüllt und jetzt nicht irgendwie noch fancy, 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 weil ich habe auch gelernt, oft, vor allem wenn es um Unternehmen geht, ist denen wichtig, dass ein bestimmtes Problem gelöst wird. Wenn das Problem gelöst wird, sind die super happy. Alles andere ist dann extra, aber wenn du das Grundproblem einfach mal lösen kannst, das ist schon mal mega, ne? Und deswegen würde ich mich beim Produktbau wirklich darauf fokussieren, dass dieses Problem einfach mal nur am Anfang gelöst ist. Und erst dann später würde ich weitere Features adden. Kann man immer noch mehr dazu machen. Wirklich fake it till you make it, ne? So, genau. Ich würde halt wirklich ganz stark auf effizient setzen, möglichst schauen, dass ich strukturiert bin, schnell bin und nicht zu viel und wirklich möglichst früh, wenn ich merke, hey, es funktioniert nicht, die Idee klappt nicht, dass ich das Ding schnell abbrechen kann und schnell sagen kann, okay, das funktioniert nicht, weil, hey, Customer Research hat ergeben, dass der Markt zu klein ist. Produktverkauf hat gemerkt, also beim Produktverkauf habe ich gemerkt, das will keiner. Aber dann komme ich vielleicht drauf, dass ein ganz anderes Problem viel wichtiger ist und die Leute dafür Geld ausgeben wollen. Also Speed wäre mir einfach wichtig, ne? Weil am besten, best case, du gibst Zeit aus und kein Geld.
So, jetzt habe ich da mehrere Punkte. Genau. Ich fange mal an mit dem, wo du gesagt hast, okay, schnell auf den Markt und Problem lösen. Da stimme ich zu, weil ich wollte einmal unbedingt es gibt so ein Porsche Markenbuch, was damals zum 70-jährigen Jubiläum Mitarbeiter bekommen haben, und es hat einen Shop gegeben aus Amsterdam oder aus Holland oder Niederlande, der hat echt extrem schlimm ausgeschaut, und ich habe mir gedacht, das Buch kostet, glaube ich, 150 oder 160 Euro, und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt das Buch bestelle, ich habe keine Ahnung, ob das jemals ankommt, aber ich habe es bestellt, weil ich wollte es unbedingt haben. So, der Shop hat echt grässlich ausgesehen, null Vertrauen aufgebaut, aber im Endeffekt, er hat mein Problem unter Anführungsstrichen gelöst, weil ich wollte dieses Buch haben, und dann habe ich es trotzdem gekauft, und ja, es ist angekommen. So, also natürlich hätte das auch jetzt ein super schöner Shop sein können, aber im Endeffekt habe ich es trotzdem gekauft, und wahrscheinlich war das null Aufwand. So viel zu dem, stimme ich dir zu. Der zweite Punkt, oder beziehungsweise ich würde jetzt noch zwei Punkte gerne einbringen. Das zweite, der Salgin Yalcin sagt, okay, er baut immer Unternehmen der Zukunft. Das heißt, er schaut jetzt nicht unbedingt, was sind aktuelle Trends, sondern wie sehen die Trends der Zukunft aus. Sell Any Car ist ein gutes Beispiel, oder er hat auch mal seine Firma, oder er hat auch mal das Beispiel gesagt, wenn du jetzt sagst, okay, ich biete Ersatzteil an für Flugtaxis, das ist vielleicht noch zu früh, weil das ist vielleicht in 10 Jahren. Wenn du jetzt sagst, du bittest Ersatzteil an für Züge, dann ist es zu spät. So irgendwas dazwischen. Also was ist dazwischen? Und jetzt nicht der Trend, okay, Elektrofahrzeug, sondern vielleicht Wasserstofffahrzeuge. Das wäre jetzt vielleicht der Trend in 2 bis 5 Jahren und geht darauf. Natürlich braucht es mehr Zeit, frisst vielleicht ein wenig Geld, aber natürlich ist die Möglichkeit, die Chance vielleicht größer, ein Unicorn zu bauen. Kannst du gleich darauf eingehen? Der zweite Punkt ist, was sagst du zu Minimal Viable Product, weil Apple hat nie eigentlich ein Minimal Viable Product gebaut, oder? Also du bist ja auch Apple-Nutzer, Apple-Fan, würde ich schon fast sagen, also kenne ich dich halt noch von früher, ja, bin ich ja auch, Apple Watch, Klassiker, 2 iMacs, MacBook, iPad, alles, was das Herz begehrt, aber die haben ja auch nie irgendwie ein Produkt gelauncht und haben gesagt, okay, schauen wir mal, ob das funktioniert oder nicht. Das war immer perfekt, das Produkt, immer. So, und jetzt bist du an der Reihe, bitte.
Genau, also mal vielleicht zum Yalcin. Ja, natürlich. Also wenn du weißt, dass so in die nahe Zukunft, wann macht das Sinn? Das macht Sinn, wenn du kein First-Time-Founder bist. Also ich finde, als First-Time-Founder ist es teilweise echt schwierig, diese riesen Topics der Zukunft anzuschauen. Also es hängt davon wirklich ab, ne? So hast du schon vielleicht 10, also weil du musst ja irgendwoher wissen, dass diese Idee funktioniert und dass da irgendwie was Spannendes da ist. Ne? Wenn du jetzt sagst, hey, ich glaube 1,5 Grad ist ein krasses Beispiel. Ne? Das ist so ein All-in-One-Service-Provider, der dir alles bietet von Wärmepumpe, Ladestation für dein Auto, irgendwie Photovoltaikanlage am Dach und noch ein zentrales Gerät, was alles zusammensteuert. Ne? So, das ist so ein Unternehmen, das wird von der Größe sein wie so ein BMW, Daimler, das wird riesig. Ne? So, und das wäre vielleicht ein gutes Beispiel für so eine Gründung. Aber um sowas zu machen, musst du mal in diesem Space gearbeitet haben und wirklich dann so 10, 15 Jahre in diesem Space gearbeitet haben und diesen Space wirklich gut verstanden haben. Ne? So, und in so einem Fall macht das auch total Sinn, diese Aussage, ne? Weil du kennst dich gut aus, du weißt, worauf es ankommt, ne? Du hast vielleicht auch schon, du hast auch schon viel Erfahrung, du kriegst von Investoren auch Geld für sowas, weil wenn du Zukunftsthematiken angehst, brauchst du meistens viel Geld, ne? Also jetzt sagen wir mal, gehen wir davon aus, der Markt wäre heute so, dass Flugtaxis, du wüsstest schon, hey, Flugtaxis werden ein Ding sein, ne? So, und Ersatzteile dafür wären auch schon Thema. Also jetzt wäre der perfekte Einstiegspunkt. ja, dann müsstest du immer noch das Geld besorgen. Und jetzt sagen wir mal, du, Robert, mit so wie du jetzt heute bist, hast das alles erkannt und willst das jetzt machen. Dann ist das echt nicht so einfach, ne? Weil einerseits, du musst ja jetzt schauen, dass du jetzt irgendwie die Investoren überzeugst, dass du ja, die dir jetzt irgendwie vielleicht 10, 20 Millionen Euro geben sollen, damit du dann diese Firma aufziehst, ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass die dir jetzt als First-Time-Founder, der null Industry-Experience da drin hat in dem Feld, jetzt auf einmal 10 Mille in die Hand drücken, ich meine, die ist ja extrem niedrig. Deswegen glaube ich, vor allem für First-Time-Founder und Leute, die nicht aus einer bestimmten Industrie kommen, muss man sich halt irgendwie Lower-Fruits schnappen, ne? Muss man sich irgendwas schnappen, was vielleicht ein bisschen leichter geht, ne? So, ich meine, Elon Musk, ne? Auch gutes Beispiel. Macht jetzt hier SpaceX, macht die krassesten Firmen, ne? So, was der nicht alles macht, ne? Super cool. Also, ich, so, er als Person kann man immer so ein bisschen drüber streiten, aber so die Firmen, die er macht, Wahnsinn. Aber der hat ja auch mit PayPal angefangen, mit einem Zahlungsdienstleister. Ich weiß nicht, was er davor noch gemacht hat, aber der hat auch mit was Einfacherem angefangen, was jetzt nicht World Changing Revolution ist im Sinne von, hey, das ist Future, also ist kein Future Changing Everything, so wie in SpaceX, ne? SpaceX ist ein totaler Game Changer, Tesla auch krasser Game Changer, ne? So, aber dafür hat er davor erst noch was Einfacheres gemacht, ne? Und deswegen glaube ich, muss man sich als First-Time-Founder vor allem überlegen, was kann ich machen, was meinen Skills entspricht, wo ich auch Gelder einsammeln kann. Und genau, das mal zu dem Thema. Und was war das dritte Thema jetzt nochmal?
Minimal Viable Product.
Genau, Minimal Viable Product, genau. Ja, genau, zu dem Thema. Ja, stimmt. Apple hat einfach das iPhone rausgebracht mit allen Funktionalitäten und let's go. Ist ja auch cool, ne? So, dann, also super, ne? So,
why not?
Finde ich, why not, ne? Aber dann musst du einfach du musst einfach viel wissen über deine Kunden, ne? Du musst genau wissen, worauf die stehen. Ich glaube auch, ich bin auch kein Fan von Leuten, einfach irgendwie so Sachen in die Hand zu drücken, die eine schlechte User Experience haben und wo nichts funktioniert. Also, ne? Also, Minimum Viable Product, cool, aber das Ding muss ja trotzdem. Leute haben Standards heutzutage, ne? So wie du gerade gesagt hast mit dieser shitty Webseite. Leute haben Standards. Also jeder hat eine bestimmte Vorlesung, eine Vorstellung, wie ein E-Commerce-Store zu funktionieren hat, wie der auszusehen hat. Und das ist, also das Minimum bei E-Commerce-Stores ist mittlerweile sehr hoch, ne? So. Deswegen glaube ich auch, für mich Minimum Viable Product ist mehr so das Feature-Set, ne? So, ich vom Design her, das muss perfekt sein, ne? Es muss eine super User Experience sein, damit der User sich denkt, mein Problem wird wirklich schön gelöst, ne? Das glaube ich schon auch, ne? Und in so einem Apple Case, die haben auch echt viel Ressource. Du musst ja auch die Ressourcen und das Geld dazu haben, ne? Also Ressourcen im Sinne von Zeit und oder Geld, ne? Also vielleicht willst du einfach schnell, musst du auch irgendwie schneller shippen. Und kannst nicht ewig lang warten. Und vielleicht weißt du ja auch nicht, was die User wollen. Das ist ja meistens das Problem. Du weißt einfach nicht, was die User wollen. Und willst jetzt nicht wie Apple jetzt so viel Zeit in User Research stecken. Und du weißt auch erst meistens, was die User wollen, wenn sie es wirklich verwenden, ne? So war ja von Apple auch ein bold move, ne? Das Ding hätte ja auch floppen können, ne? So vielleicht, das war ja so eine klassische hier fast schon Waterfall-Methodologie. Wir bauen das ganze Ding und hauen es dann raus, ne? Hätte auch in die andere Richtung gehen können, ne? So, die haben es gut hinbekommen, Props, ne? So, die Erfahrung von uns auch hier zeigt auch oft, lieber iterierend, also du nimmst wieder Risiko raus, ne? Also das Risiko ist halt auch höher, wenn du einfach rausgehst mit full-fledged Product, mit allen Features, ist wahrscheinlich einfacher, wenn du nur mal ein Core-Produkt baust mit dem Core-Feature und dann mit den Kunden redest, da tust du dir, also du machst dir dein Leben einfacher, ne? Du hast das Produkt schon schneller draußen, kannst schon Geld verdienen damit und vielleicht sagen dir die Kunden auch ziemlich schnell, nee, da fehlt mir das und das, aber dann kannst du das ja auch noch bauen, ne? So, deswegen bin ich eher Fan von start with the core und dann move on with the other things, ne? So, Aber ja.
Wo siehst du die größten Trends? Also du suchst ja gerade, glaube ich, aktuell Experten im Metaverse und Web 3.0 Bereich.
Genau.
Genau, wie denkst du darüber? Oder generell, also wie siehst du die Trends der Zukunft?
Naja,
also,
die Trends der Zukunft, ganz klar, ich glaube, das, was man so ein bisschen, das hört man auch immer wieder, das ganze Thema Batterieforschung, Quantencomputing, Machine Learning, AI, ne, so sehe ich ganz, ganz stark. Blockchain sehe ich auch ganz stark, ne, so. Also ich glaube, das sind zum Beispiel so 3D-Printing, ne, das sind spannende, super spannende Themen, wo ich glaube, hey, that's the interesting future we are going forwards. Und es ist auch, auch für die Hörer, also ganz viele von den HörerInnen aus dem Podcast kommen ja auch aus Tirol, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber Tirol ist auch ganz gut aufgestellt, zum Beispiel was Quantencomputing angeht. Wir haben in Tirol Quantencomputer stehen und die Uni Innsbruck forscht da extrem. Thomas Mons ist da ein mega Pionier, der damit da echt viel coole Arbeit leistet. Vielleicht eine spannende Person für den Podcast, so nebenbei. Mhm. genau, und das ist super cool, super exciting, ne? Also wir sind in Tirol, weil man hat ja immer so das Gefühl, boah, ja, so sind wir zukunftsfit. Ja, in Tirol, hier, da wird an Quantencomputern geforscht. Richtig cool, ne? So, und ich glaube, für die EU wird es auch wichtig sein, dass wir in diesen Kerntechnologien auch was machen, ne? Quantencomputing, ja, nice, schaut gut aus. Ich glaube, das Thema Batterie, da war Deutschland immer eigentlich ein krasser Vorreiter. Jetzt müssen sie nur aufpassen, dass so ein Amerika und ein Tesla, also USA und Tesla da jetzt nicht, also wenn sie es eh nicht längst schon die Führung übernommen haben, nicht krass die Führung an sich reißen und da so ein Europa nach hinten läuft, genau. Und Blockchain natürlich mega wichtig. Ich glaube, Blockchain ist so ein Ding, sehr gehypt, vor allem Web3. Ich glaube, da sind ein paar coole Use Cases da und die muss man sich anschauen. Und ich bin auch immer ganz kritisch bei Blockchain und frage Leute, ich war im April bei so einer, beim ETH Day, das ist eine Veranstaltung von der Ethereum Foundation. Und was dir die Leute nicht so alles erzählen und dann erzählst du ihnen, ja, okay, aber das ist ja jetzt quasi nur das, was es jetzt heutzutage gibt, aber dezentralisiert, löst uns das jetzt wirklich ein Problem? Hilft uns das jetzt wirklich weiter? Ich glaube, bei Blockchain ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Wo sind wirklich Use Cases, die uns wirklich voranbringen, die uns wirklich helfen? Und wo ist echt nur so, ja, Show, ne? Und ich glaube, da ist noch viel Show. Aber ich habe das mal in einem Podcast gehört, so, da kommt man immer mehr weg von Pumpermentals to Fundamentals, ne? Also Pump, ne? So aufblasen, ne? So Pumpermentals zu Fundamentals, ne? So, weil am Ende des Tages, da siehst du auch immer mehr Projekte, die sagen wir mal Ethereum, ne? So, immer, das ist super relevant geworden. Man sieht mit diesen ganzen Smart Contracts immer mehr Use Cases, toll, ne? Also, und da muss man sich in dem ganzen Blockchain-Space noch mehr anschauen, wo sind wirklich Use Cases, die uns weiterbringen als Gesellschaft und nicht nur hier Bitcoin, eine digitale Währung, wo eigentlich die Umwelt dafür leiden muss. Ne? Vielleicht noch ein Final Topic, auch Umwelt. Ne? Alles, was mit Umwelt zu tun hat, riesiges Potenzial. Also hier auch Shoutout an alle da draußen in dem Space, da kann man gerade gründen, da liegt gerade auch viel Geld, da wollen auch viele investieren, also da kann man definitiv richtig, richtig viel machen. Alle großen VC-Funds setzen da auch auf eigene Investment-Vehicles und wollen da investieren, deswegen macht das halt auch extrem Sinn und ich glaube, das ist auch extrem die Zukunft, weil wir müssen halt einfach schauen, dass wir unseren Planeten retten und möglichst nah an diesem 1,5-Grad-Ziel bleiben, auch wenn wir es vielleicht nicht schaffen. Deswegen, das ist auch ein extremer Trend und neben diesem ganzen Tech-Zeug auch extrem wichtig.
In was für ein Thema arbeitest du dich aktuell extrem rein? Also wahrscheinlich hast du mit vielen Themen zu tun, aber es gibt ja immer so ein, zwei Herzensthemen, was man hat.
Ja gut, also in der Arbeit ist jetzt gerade mein Top-Thema Logistik. Das liegt einfach daran, dass wir gerade eben mit DB Schenker wieder vorerwähnt diese 10 Startups mit denen zusammenbauen, ne? Und das ist super spannend, ne? Also ich lerne ziemlich viel über die Logistik. Es ist ein verrückter Space. Es ist echt sehr hoher Kostendruck. Teilweise LKW-Fahrer zum Beispiel echt extrem schlecht behandelt. Da gibt es ganz viele Probleme, die man gar nicht so leicht lösen kann, ne? Weil es gibt auch so viele Stakeholder. Genau, das ist so gerade der Space, mit dem ich mich gerade sehr viel beschäftige, wo ich immer laufend nach Ideen suche, Ideen validiere, wo wir als Company, also wir als Venture Builder auch nach Foundern, Founderinnen suchen. Genau, das ist gerade so das Topic, mit dem ich mich hier auf der Arbeit gerade sehr viel beschäftige.
Und so abseits der Arbeit? Also was gibt es da für ein Thema?
Genau, abseits der Arbeit gibt es gerade nicht so viel, muss ich ehrlich gesagt zustehen. Kommt wahrscheinlich noch mehr in wahrscheinlich eher ein paar Monaten jetzt gerade. Ich bin gerade ganz stark hier in Berlin dabei, wirklich viel Netzwerk aufzubauen. Also mein größtes Thema abseits der Arbeit ist Netzwerken. Ich probiere möglichst viele Leute zu treffen. Ich probiere viel von Berlin mitzunehmen und mir anzuschauen, was machen andere Leute. Man probiert sich sehr viel zu vernetzen, ne? So, das ist das, was ich gerade ganz viel mache, einfach weil im Sommer in Berlin auch sehr viele spannende Leute sind und genau.
Du hast am Anfang angesprochen, du bist ein Software-Fan. Welche genau. Software oder beziehungsweise was für Tools nutzt du und was begeistert dich so? Also wir haben ja, Notion hast du mir ja eigentlich ziemlich 2020 empfohlen, seitdem bin ich absoluter Notion-Fan und User und mache alles über Notion. Aber was gibt es sonst noch?
Genau, ja, Notion, klar, ne, so verwende ich auch noch, verwende ich immer noch, ne, ist für mich immer noch so ein großes Tool für, als Knowledge Database finde ich das immer noch super toll, ne, also dafür verwende ich es am meisten. Ich bin sonst ziemlich simpel bei meinen Tools, ne, so ich bin da auch nicht too crazy about it, ne, verwende irgendwie auf ganz viel, auch wegen der Arbeit, ganz viel Asana gerade, um alle Tasks zu tracken und das hilft mir auch extrem viel, um einen guten Überblick über alles zu behalten, weil wenn du irgendwie auf viele Dinge gleichzeitig machst, musst du irgendwann anfangen, Tasks zu tracken und irgendwie, deswegen ist Asana gerade ein großer Helfer. Ansonsten Grammarly, wow, super wichtig, ne? Ich weiß nicht, kennt mittlerweile jeder, ne? Ist auch kein Geheimtipp mehr. Aber Grammarly ist super auch, spart sehr viel Zeit, sehr, sehr super, ne, wenn es einfach darum geht, professionell zu bleiben und in Englisch immer die Rechtschreibung richtig hinzukriegen, weil man denkt immer, man hat es richtig geschrieben und dann findet Grammarly immer noch irgendwo was, wo man sich nicht dachte, dass da noch ein Fehler ist. Genau, das sind also wirklich keine Wahnsinn, also Notion war wahrscheinlich der größte Gamechanger auch meines Lebens, ne, so, aber jetzt auch leider nicht mehr, also leider nicht mehr, als ich dir jetzt erzählen kann, genau.
Okay. Headspace oder sowas? Nicht? Gar nicht? Meditieren? Nichts?
Ja, ich meditiere jeden Tag, Ich habe auch Headspace verwendet, ich verwende Headspace aber nicht mehr. Warum? Ich finde bei Headspace Strike. Ist
so.
Ja, genau. Der Strike ist auch sehr gefährlich. Deswegen. Ja.
Aber den kann man mittlerweile ausblenden. Also das finde ich ziemlich. Aber noch nicht im Dachraum. Also das ist so die Kunst. Also spannend. In der englischen Version geht's, aber so deutsche Version geht's noch nicht. Weil sie gesagt haben, okay, Meditation sollte ja kein Wettbewerb sein.
Ja, genau. Und ich finde halt, das sicherlich hat mich schon ein paar Mal demotiviert, dass ich mal den Streak verloren habe und dann hatte ich keinen Bock mehr. Das ist mir sicher schon 2-3 Mal passiert mit der App. Aber ich finde, bei Meditation ist halt, also irgendwann hast du den Dreh ja raus. Du weißt ja diese Abfolge, ne? Wenn du deine 10, 15 Minuten meditierst, du weißt ja dann genau die Abfolge, ne? So wie du dann in deinen State kommst, also in diesen Meditationsmodus. Und seitdem verwende ich nur noch so eine Gong-App, die irgendwie nach 15 Minuten Gong macht, ne? So, das verwende ich. Aber Headspace verwende ich echt nicht mehr, weil ich sehe es dann auch nicht ein, irgendwie diese 50, 60 Euro im Jahr auszugeben. Ne? Ich verwende vielleicht, was ich viel verwende, ist Babbel auch. Ne? Ich lerne gerade viel Italienisch. Macht mir einfach Spaß. Ne? Ist so eine Freizeitaktivität. eine super App. Da gibt es auch eine Lifetime-Subscription, finde ich, wissen die meisten Leute nicht. Jeder hat eine normale Subscription und zahlt da ewig lang diese Yearly Subscriptions. Das ist auch ein cooler Hack. Im Babbel Gift Store kann man sich eine Lifetime-Subscription für alle Sprachen für 180 Euro holen. Oh, ist jetzt auch keine Werbung für Babbel, ne? So kleiner Remark hier. Aber genau, aber das ist so ein kleiner Hack, den die meisten Leute nicht wissen. Und dann, ich sag mal, wenn du deine 2-3 verschiedene Sprachen mal lernst, dann ist das eigentlich ganz cool.
Verwendest du auch Blinkist?
Nein.
Ist ja auch Berliner Startup, oder? Also, ich glaube, kommen wir aus.
Genau, ist ein Berliner Startup. Die werden auch fast von Apple gekauft worden, weil wir.
Ja, das haben sie aber gar nicht gewusst, oder? Also,
genau.
Ich glaube, das ist ja dann irgendwie durch einen Bericht oder ein Buch irgendwie
öffentlich rausgekommen. Genau. Nee, Blinkist verwende ich nicht. Ich bin gerade gar nicht so wahnsinnig in diesem Büchergame, weil ich finde, also Bücher, vor allem Sachbücher lese ich extrem gerne, aber immer nur dann, wenn ich sie gerade brauche. Also wenn ich gerade ein Problem habe, jetzt gerade beschäftige ich mich viel mit dem Thema Marketing und User Retention. Jetzt ist für mich spannend, da in die Richtung Buch mir zu holen, ne? So, weil dann kann ich da wirklich durchgehen, kann mir Sachen rausschreiben und kann die gleich anwenden, ne? So, dann macht das für mich extrem Sinn. Aber ich, ansonsten lese ich gerade gar nicht so viel Bücher.
Wir haben viel über Startups gesprochen. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Für Startups findest du spannend oder gibt es Startups, was du auch vielleicht in Tirol oder sowas verfolgst? Ja, wahrscheinlich Gronder, aber welche Startups findest du am spannendsten aktuell?
Gute Frage. Welche ich zumindest nicht spannend finde, sind die ganzen Quick-Commerce-Themen, weil ich glaube, die lösen keine Probleme, ne? Ich glaube, da wird es bald einen großen Crash geben. Also Quick-Commerce für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen, das sind diese innerhalb von 15 Minuten kommt das Essen, deine Einkaufssachen kommen zu dir nach Hause.
So wie Gorillas, ne? Eigentlich.
Genau, Gorillas. Ja. Gorillas, ja. Perfektes Beispiel. Also ich glaube, da wird es einen fetten Crash geben, weil die nicht mehr so leicht Geld kriegen werden. Wo ich richtig Fan davon gerade bin, ist, was ich davor genannt habe, 1,5 Grad. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist eine deutsche Firma, die, also wie davor erwähnt, ne, die helfen dir einfach, wenn du ein Haus hast, ne, geben sie dir ein Rundumpaket von Wärmepumpe bis Solaranlage, also so Photovoltaikanlage, Batterieladestation, die dann irgendwie so ein zentrales System, was alles regelt, den Strom ins Netz verkauft, wenn er teuer ist, wenn er billig ist, bei dir quasi selber verwendet. Finde ich richtig cool, ne? Die helfen halt wirklich, das ganze Klimaproblem zu lösen. Und ich glaube, die werden richtig, richtig groß. Also ein cooler Founder, die sind Wahnsinn. Also habe ich mir gerade in einem anderen Podcast dazu angehört, da war ich sehr überzeugt davon. Genau. Und in Tirol, da bin ich gerade gar nicht so am laufenden Stand. Also auch ein großer Fan von EQT heißen sie, glaube ich. Das ist eben dieses Quantencomputer-Startup.
Mit Thomas.
Mit Thomas. Finde ich super, ne? Das ist halt so High-Tech und ich wünsche dem ganz viel Erfolg. Ich hoffe auch für die ganze Region, dass das erfolgreich wird und was Großes wird, weil das bringt der Region ganz viel Jobs. Das katapultiert Österreich an die Spitzenklasse im Tech-Bereich. Da bin ich richtiger Fan von. Das ist so. Ich habe gerade nämlich vor kurzem einen LinkedIn-Post gelesen, da hat sich jemand beschwert, dass die Startups mittlerweile, also die meistbewertetsten Startups eigentlich keine richtig krasse Innovation voranbringen, sondern einfach immer nur so ein bisschen eine Verbesserung sind von dem, was es eh schon gibt. Und ich finde Quantencomputing hier mit Thomas Mons, das ist so Next Level, ne? Das bringt uns als Zivilisation nochmal einen extremen Sprung voran. Deswegen ist das für mich das coolste Tiroler Startup eigentlich.
Die letzte Frage, die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Marian?
Was möchte ich noch sagen? Wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer. Deswegen, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu gründen, go for it, do it. Ne? Überlegt euch das. Ne? Vielleicht habt ihr euch schon oft gedacht, hey, vielleicht bin ich nicht die richtige Person, Es ist wirklich nur das Mindset. Jeder kann Gründer oder Gründerin sein. Man muss sich nur in das Mindset stellen. Ich kenne 19-Jährige, die vor Investoren gepitcht haben und sich Millionen geholt haben, um ihr Startup zu gründen. Und da kann das auch jeder aus Tirol. Und da bin ich von wirklich felsenfest überzeugt, dass wir da viel mehr Gründer und Gründerinnen rausbringen können. Und traut euch, macht's. Probiert zu pitchen, wenn irgendjemand Intros braucht zu Investoren, coole Ideen hat, einfach Feedback braucht, meldet euch bei mir und ich gebe euch gern Feedback. Ich challenge auch Sachen gerne und genau, ich würde mir einfach wünschen, dass Tirol so ein auch eine Spitzenregion, was das Gründertum betrifft, wird und da brauchen wir einfach mehr Leute, die gründen.
Super, danke dir, Marian. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.